Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir feiern heute den eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag. In fast allen Kantonen der Schweiz wird der heute gefeiert. Selbstverständlich stellt sich einer quer. Das ist Genf. Habe ich auch nicht gewusst. Auch gestaunt. Eidgenössisch ausser Genf. Warum feiern wir diesen Tag? Wir feiern diesen Tag, weil 1847 entlang von der Konfessionslinie ein Bürgerkrieg unser Land erschüttert hat. Es ist sehr lange her, dass katholische und reformierte Kantone im sogenannten Sonderbundskrieg aufeinander losgegangen. Nach diesem Krieg hat man sich gesagt, es ist besser, sie zusammen beten, als aufeinander schiessen. Und dann hat die Regierung befohlen, immer an diesem Sonntag im September sollen in der ganzen Eidgenossenschaft die Menschen danken. Danken für den Frieden, den wir haben in diesem Land. Sie sollen diesem Tag Buß tun. Buß tun heisst nachdenken über die Fehler, die man gemacht hat, und zu bereuen. Und sie sollen beten miteinander. Und in diesem Gebet sollen sie sich daran erinnern, dass sie alle den gleichen Gott anbeten. Das Konzept hat anscheinend bis jetzt sehr gut funktioniert. Wir haben keinen Krieg mehr in unserem Land seitdem. Auch wenn die Bruchlinien nach wie vor vorhanden sind, allerdings heute an anderen Orten. Ich möchte jetzt noch beten zum Anfang. Ich danke dir, Vater, dass wir uns versammeln dürfen. Ich danke dir, dass wir uns heute daran erinnern, dass wir schon so lange Frieden dürfen haben in unserem Land. Ich möchte dich bitten, lass uns nicht vergessen, dass das ein Geschenk von dir ist und in keiner Art und Weise selbstverständlich. Du siehst, was uns beschäftigt im Moment. Du siehst jedes Einzelne, der hier ist, seine Situation, die jetzt gerade ist. Bitte dich, hol du uns ab, da wo wir sind. Sprich dir zu uns, so dass wir es jetzt können verstehen. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen.
Wir hören jetzt die Lesung vom 1. Matthäus 7, 7 bis 12. Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, der wird geöffnet. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Ich lese jetzt die Lesung vom Predigt. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln.
Manchmal ist es ganz anders, als man gemeint hat. Manchmal kommt es anders, als man gehofft hat. Und manchmal ist Gott ganz anders, als man es bisher geglaubt hat. So ungefähr dürfte es dem Elia gegangen sein. Der Elia ist einer der grössten Propheten vom Alten Testament. Endlos hat er im Nordreich Israel predigt, ermahnt, gelehrt und betet. Sein Ziel war, dass das Volk, das Gott erwählt hat, Gott auch wieder anbetet. Israel ist am Baalskult zerfallen, hat auch Fruchtbarkeitsgott verehrt und wahrscheinlich ziemlich wüste Sachen getrieben auf diesen Götzenfest. Der Elia hat das Volk zurückführen zu dem Bund, den es mal mit dem Gott geschlossen hat. Und Gott hat ihn dabei machtvoll unterstützt. Und mittelbar vor dem Text, den wir gehört haben, hat Gott ganz machtvoll eingegriffen und der Elia hat einen grossen Sieg über die Baalspriester feiern. Eine grosse Volksversammlung hat der Elia einberufen und Gott hat vor dem ganzen Volk seine Macht über den Baal bewiesen. Und der Elia ist sich sicher gewesen. Jetzt wird das Volk die Götzen fortschießen und wieder der wahre, der echte Gott anbeten. Aber eben, manchmal kommt es anders, als man meint. Ob schon sich Gott so klar gezeigt hat, dass eigentlich niemand hätte können widersprechen und dass niemand, der bei Verstand ist, noch hätte können sagen, es gibt keinen Gott. Trotzdem, der Elia ist von der Königin am nächsten Tag mit dem Tod bedroht worden. Das Volk hat sich nicht bewegt. Das Volk ist träge geblieben und im Götzendienst. Und als der Elia das gesehen hat, dass seine Hoffnung sich nicht erfüllt, hat er die Flucht ergriffen. Die Angst, die er hatte, war Angst um sein Leben, weil die Isebel, die Königin von Israel und die Frau von Ahab, ihn mit dem Leben bedroht hat. Und er nimmt eine Fluchtroute, die nicht ganz logisch ist. Wenn man aus Israel flüchten will, dann könnte man nach Norden gehen. Dort ist es fruchtbar. Dort hat es Handelswege. Dort kann man nicht mehr mitreiten oder mitfahren. Aber er flüchtet nach Süden. Sie ist nach Beersheba, das ist am Rand der Wüste von Juda. Dort lässt er seine letzte Unterstützung zurück, der Diener, und geht in die Wüste hinein. Die Wüste, die wir heute als Negev kennen. Und er läuft und läuft bis zum Zusammenbruch. Und er nicht mehr mal leitet sich um einen Strauch und wünscht sich den Tod. So hat er sich das nicht vorgestellt. Noch vor wenigen Tagen hat er gehofft, dass jetzt eine grosse Reformation würde anbrechen und er könnte die Reformation leiten. Unter seiner Führung würde das Volk in den Bund mit Gott zurückkehren und aufräumen mit dem Götzenkult. Elia hat gehofft, sie würden endlich wieder gerechte Gesetze haben und sie würden mit dieser abscheulichen Götzenverehrung aufhören. Aber manchmal kommt es halt anders, als man es hofft. Und der Elia steckt jetzt in einer tiefen Lebenskrise. Seine Kraft ist aufgebraucht. Seine Energie ist zu Ende. Heute würde man ihm wahrscheinlich ein Burnout diagnostizieren. Er ist müde und er sieht keinen Lebenssinn mehr. Und darum bittet er Gott, dass Gott seinen Geist aufnehme, dass er darf sterben, dass er die Bürde vom Leben darf abgeben. Doch Gott hat ein bisschen andere Pläne. Denn manchmal ist auch Gott anders, als man glaubt hat. Ein Bote Gottes taucht auf, so das wörtliche Übersetzen, was wir mit Engel übersetzen. Ein himmlischer Bote, ein irdischer Bote, wir wissen es nicht. Der gibt dem Elia neue Kraft in Form von Essen und Trinken. Und gibt ihm dann den Befehl, gang weiter, stang auf und lauf. Und der Elia läuft, aber nicht zurück nach Israel, sondern die entgegengesetzte Richtung. Ganz ab in die Wüste, wahrscheinlich in südliche Wipfel von der Halbinsel Sinai. Dort, wo heute das Luxusresort ist, wo, das kennt ihr vielleicht ganz im Süden vom Sinai, das Luxusresort, wo die Reichen in die Ferien gehen. Dort in der Nähe ist er gesehen. Aber nicht in den Ferien, sondern beim Berg Horeb. Auch bekannt als Sinai, Berg Sinai. Das ist der Ort, wo Israel vor mehreren hundert Jahren den Bund mit Gott geschlossen hat. Das ist der Ort, wo der Mose auf den Berg gerufen ist und mit diesen Steintafeln ist zurückgekommen, wo die 10 Gebote drauf gestanden sind. Der Horeb ist ein Ort, wo Gott sich ganz mächtig und gewaltig gezeigt hat. Er hat dort zum Volk geredet mit donnernder Stimme, so das Volk hat gesagt, hör auf reden, wir ertragen das nicht. Red du einfach mit dem Mose, das lenkt. Und wahrscheinlich hat der Elia etwas Ähnliches von Gott erwartet gehabt. Er hat gedacht, nachdem Gott so eingegriffen hat in Israel, würde er jetzt das durchziehen, mit Macht und Gewalt am Bösen ein Ende bereiten und das Gottesreich aufbauen. Aber manchmal ist Gott eben anders, als man glaubt. Gott hat einen anderen Plan gehabt. 40 Tage und 40 Nächte, so steht es im Text, läuft der Elia durch die Wüste. Überall, wo 40 steht in der Bibel, ist meistens einfach eine lange Dauer gemeint. Als er dort ankommt, verkrücht er sich. Er sucht Schutz in einer Höhle, weg von der Welt, für sich allein, liegt er wieder an. Viel besser scheint es ihm noch nicht zu gehen. Und in die Einsamkeit hinein kommt Gott und fragt, Elia, was machst du eigentlich hier? Elia, warum laufst du so weit weg von dem Ort, wo du sollst dienen? Und die Antwort ist eine lange Klage. Wir können es auch als einen Rotz, einen Kropflärenden bezeichnen. Der Elia wirft dem Gott mal alles an den Kopf, was er in letzter Zeit durchgemacht hat. So viel Einsatz hat er gegeben und nichts hat es gebracht. Altar von Gott hat man nicht gerissen. Das wäre wie wenn man heute die Killen abreißen. Man hat Propheten gekillt und er sei der Letzte. Der einzige Gläubige, der noch übrig sei. Der Elia macht die einen auf letzter Mohikaner. Dass es nicht so ist, wird ihm Gott das später noch sagen. Und in dieser ganzen Klage ist eigentlich ein Vorwurf und eine Aufforderung drin. Gott, mach mal etwas. Ich habe jetzt meinen Anteil geleistet, ich habe jetzt mehr als genug gemacht, du machst einfach nichts. Gott, mach einmal etwas. Und ich denke, also ich zumindest kenne diesen Gedanken. Du betest und betest und machst und tust. Und wo ist Gottes Beitrag? Manchmal wünscht man sich, dass Gott doch endlich mal machtvoll eingreift, dass von all diesen Wundern, die der Pfaff immer redet, einmal etwas real wird. Aber manchmal ist Gott halt anders, als wir uns das vorstellen. Es gibt viele Gründe und viele Orte, wo Gott eingreifen könnte. Er könnte mal den Krieg beenden, in Gaza und in der Ukraine. Den Nahostkonflikt lösen, das könnte er auch noch gerade, wenn er gerade schon dabei ist. Und die Krankheiten, die uns flogen, die könnte er doch einmal beenden. Und der Nachbar, der mich gerne nervt, den könnte Gott einmal so verändern, dass er mal ein bisschen normal ist. Ja, wir haben einen Haufen Gründe, auf das Eingreifen von Gott zu hoffen. Und genauso geht es dem Elia. Und er ist darüber verzweifelt. Gottes Antwort ist einfach. Er sagt, komm jetzt mal raus aus deiner Höhle. Tu mal deinen Blick ein bisschen weiter. Komm raus aus dieser Enge. Stell dich vor mir an, bis mal ein bisschen offen. Und dann will ich an dir vorübergehen. Das heisst, ich will dir zeigen, wie ich bin. Und dann passieren mehrere Sachen. Und die haben mich ein bisschen an unsere Landeshymne erinnert. Zuerst kommt nämlich ein starker Wind. Übersetzt diesen Text mit ein Sturm. Wörtlich heisst es einfach ein starker Atem. Das Wort, das gebraucht wird, heisst Ruach und es beschreibt den Geist oder auch den Atem Gottes. Also, das ist gemeint. Der Sturm, der zeigt sich mit Gewalt und Kraft. Ganze Felsbrocken werden vom Blitzschlag aus dem Berg rausgesprengt. Und der Elia steht wahrscheinlich dort und los gespannt auf Gott. Wo ist denn Gott in diesem wertigen Sturm? Vers im wilden Sturm daher, so haben wir es ja vorher gesungen. Wo ist jetzt der Gott? Würde jetzt Gott im Sturm reden, so wie er es einst zum Hiob gemacht hat? Aber der Elia hört nichts, außer Brausen und Donner. Und der Sturm geht vorbei. Und Gott ist nicht im Sturm gesehen. Dann bebt die Erde. Erdbeben werden in der Bibel an mehreren Orten erwähnt. Und immer, wenn ein Erdbeben passiert, dann ist es ein Zeichen von der besonderen Macht von Gott. So hat zum Beispiel die Erde bebt am Horeb, an dem Berg, wo er jetzt ist. Dann, wo Israel das Gesetz hat bekommen. Und auch im Neuen Testament kommt das immer wieder vor. Zum Beispiel dort, wo Jesus stirbt und auch dort, wo er aufersteht, ist zweimal von einem Erdbeben berichtet. Oder wo der Paulus und der Silas im Gefängnis hocken und Gott anbeten, gibt es ein Erdbeben, wo die Türen und die Ketten aufgehen. Auch in diesem Beben innen, wo wahrscheinlich länger gedauert hat als einfach ein Ruck, lässt der Elia gespannt. Wo ist jetzt der mächtige Gott, der mal aufräumen soll? Aber Gott meldet sich nicht aus dem Erdbeben. Das Erdbeben geht vorbei, ohne dass Gott gesprochen hat. Und dann fängt es plötzlich an zu brennen. Ein Feuer ist rum, wo die schmale Vegetation um den Horeb herum fängt an zu vernichten. Da ist sich der Elia sicher, jetzt kommt Gott. Denn schließlich hat ja Gott schon mal der Feuer geredet. Zum Mose aus einem brennenden Dornbusch. Oder auch, als es ein Gesetz hat gegeben, ist der Gipfel vom Horeb in Flammen gestanden. Jetzt muss Gott kommen. Oder die Feuersäule. Auch dort war Gott drinnen. Die Feuersäule, die das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Und im 5. Buch Mose wird Gott sogar als ein verzehrendes Feuer beschrieben. Aber das Feuer kommt und verlischt. Und Gott ist nicht im Feuer gewesen. Der Elia dürfte langsam ein bisschen verwirrt gewesen sein. Drei Erscheinungsformen, drei übernatürliche, wenn man so will, so nah beieinander. Drei Formen, wie Gott sich schon gezeigt hat, aber nicht heute. Heute ist er nicht im Wind, nicht im Beben und nicht im Feuer. Und der Elia fängt vielleicht an zu begreifen. Manchmal ist Gott eben anders, als man es geglaubt hat. Und dann hört der Elia ein leises Säuseln. Wörtlich übersetzt müsste das heißen, er hörte eine dünne Windstille. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man eine Windstille hört und wie eine Windstille dünn soll sein. Wahrscheinlich haben auch hier am Autor irgendwie das Wort gefehlt, um zu beschreiben, was so genau abgeht. Wir können es auch so übersetzen. Es ist eine gerade noch wahrnehmbare Luftbewegung. Oder einfach eine absolute Stille. Und in dieser Stille wird Gott anreden. Das hat er bis jetzt noch nie gemacht in der Bibel. Noch nie hat sich Gott so präsentiert. Und die weitere Geschichte zeigt, dass der Elia aus dieser stillen Gottesbegegnung neue Mut und neue Kraft schöpft. Er läuft den ganzen Weg dann wieder zurück und geht noch weiter, bis nach Syrien rauf. Dort setzt er seinen Dienst fort und kehrt dann zurück nach Israel, an den Ort, wo er mit dem Tod bedroht wird. Aus dieser Stille heraus hat er neue Kraft geschöpft für seinen Dienst. Vor diesem Erlebnis hat Elia eine ganz klare Vorstellung gehabt, wie dieser Gott sein sollte. Und vielleicht haben wir auch eine klare Vorstellung, wie Gott sein sollte. So wie es uns die Eltern mitgegeben haben. Oder wenn Gott der Vater ist, ja, dann ist er auch gleich wie mein eigener Vater. Und manchmal kollidieren solche Vorstellungen mit der gelebten Realität. Genauso wie es am Elia ging. Und die Vorstellungen, die er hatte und die sich nicht erfüllt haben, die haben in ihm die tiefe Krise herbeigeführt, die ihn dazu geführt hat, dass er unter einem Busch in der Wüste geendet hat. Er ist irre geworden an diesem falschen Gottesbild. Und erst die Begegnung mit dem Gott von der Stille, hat ihn aus diesem Loch wieder rausgeholt. Einseitige oder falsche Gottesbilder können zum Problem werden, weil sie einem die Sicht verstellen auf einen richtigen Gott. Sie können dazu führen, dass man am Glauben und an Gott von davon zweifeln. Und ich bin überzeugt, manchmal ist Gott eben wirklich anders, als dass wir es geglaubt haben. Und es gefällt ihm, uns zu überraschen und uns zu zeigen, dass er ganz anders ist, als wir es gemeint haben. Und darum lohnt es sich, immer wieder zu fragen, Gott, wie bist du wirklich? Und ich bin überzeugt, wer ehrlich fragt, wer sucht nach Gott, der wird finden und überrascht werden. Amen.